Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Eberts. Was die Welt in ihrem Inneren zusammenhält, das will der gelehrte Faust erkennen. Danach ist er auf der Suche und das scheint uns Menschen tatsächlich anzutreiben. Nicht nur in Goethes Faust, auch im wirklichen Leben. Die Suche nach uns selbst. Der Witz ist, viele von uns wissen offenbar gar nicht so genau, wonach sie da eigentlich suchen. Selbst- und Fremdwahrnehmung liegen oft total weit auseinander. Ich weiß nicht, wer ich bin. Falsche Selbsteinschätzung, das Thema bei Ab 21 und auch das Thema von Melina Reuer. Und zwar schon seit Jahren. Sie ist Bloggerin und Mutmacherin bei Insta, hat auch schon ein Sachbuch geschrieben, denkt aber, sie kann nichts, weil sie das sogenannte Hochstapler-Syndrom beeinträchtigt. Sie erzählt, wie. Ich habe sie gefragt, wann hast du das letzte Mal gedacht, ich kann nichts?
Bestimmt letzte Woche.
Bestimmt letzte Woche?
Wobei das schon wieder lange her ist, letzte Woche.
Ich wollte gerade sagen, nicht heute Morgen direkt irgendwann, oder?
Heute Morgen ging es tatsächlich. Heute Morgen hatte ich einen wirklich guten Tag. Ich bin aufgestanden und habe nichts Negatives gedacht.
Aber wie muss ich mir das denn genau vorstellen? Gibt es konkrete Situationen, wo du denkst, ich kann nichts, oder ist das wirklich so ein Dauerzustand?
Also Dauerzustand würde ich nicht sagen. Ich glaube, so Gefühle kommen immer so in Wellen. Und das habe ich hin und wieder mal zum Beispiel auch vor solchen Radiointerviews witzigerweise. Oder auch.
Ich wollte dich gerade fragen, hast du dir vor dem Radio, hast du da gedacht, ich kann das nicht?
Ja, ich habe schon so meine Zweifel manchmal, obwohl ich das auch schon öfter gemacht habe. Aber es ist eben manchmal so, dass man denkt, oh Mann, die anderen, die können das alle viel besser. Und wann werden die endlich rausfinden, dass ich eigentlich so klein mit Hut bin? Aber wie gesagt, das kommt und geht in Wellen. Und ich weiß ja mittlerweile ganz gut, wie ich damit umgehen kann.
Wenn man jetzt so denkt, ich kann was nicht, ne, kann das ja dazu führen, dass man es trotzdem macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass man sich einfach komplett verschließt und nichts macht. Hattest du mal so eine Art Blackout? Also hat das mal ernsthafte Konsequenzen, dass du gedacht hast, ich kann nicht?
Absolut. Also ich muss sagen, das Ding mit den Selbstzweifeln, das zieht sich ja bei mir schon durchs halbe Leben. Und am schlimmsten war es kurz vorm Abi. Also da habe ich mich selber so schlimm fertig gemacht, dass ich es irgendwann nicht mehr geschafft habe, zur Schule zu gehen. Ich hatte solche Angst vor meinem Mathelehrer und ich habe mir eingeredet, ich kriege das nicht gebacken und ich bin dann irgendwann nicht mehr zum Unterricht gegangen. Und habe natürlich dann auch mein Abi nicht gekriegt, ne? Also ich bin dann erstmal raus aus der Schule. Ja, das war mein Tiefpunkt.
Und wie ging es dann weiter? Hast du dann dein Abi noch nachgemacht oder?
Hatte ich vor. Also ich hatte mich dann nach den Sommerferien bei einer anderen Schule angemeldet und wollte nochmal die Klasse wiederholen. Aber dann hat eine glückliche Führung dazu geführt, dass ich meine Traumausbildung bekommen habe und dann Grafikerin werden konnte. Das hatte ich auch schon jahrelang vor und von daher war ich über diese Wendung total glücklich. Und ja, das sollte dann wohl so sein.
Gibt es eigentlich irgendeinen objektiven Grund für deine Selbstzweifel oder ist es einfach nur deine eigene Einschätzung?
Das ist eine richtig gute Frage. Nee, tatsächlich nicht. Also objektiv überhaupt nicht. Das kennen bestimmt auch ganz viele. Vom Kopf her weiß man das auch. Also der Kopf weiß das, aber das Gefühl und das Unterbewusstsein irgendwie nicht. Also dann hat man das irgendwie, dass die beiden miteinander irgendwie im Streit sind und man kriegt sich da nicht geeinigt, wer jetzt recht hat.
Also dann links ein Teufel und rechts ein Engel und dann streiten die sich miteinander. Und du guckst zu und am Ende reagierst du komisch oder auch nicht.
Ja, manchmal ist das... Ja, es ist schon übel manchmal und ich habe auch mittlerweile mit vielen anderen darüber gesprochen, hauptsächlich Frauen, die das total kennen und gerade auch bei Frauen, die so objektiv total erfolgreich sind und wo man denkt, Mensch, die brauchen sich doch überhaupt keinen Kopf machen, es läuft doch alles und so weiter, aber die dann eben auch sagen, Mensch, ich wache morgens manchmal auf und denke, boah, wann werden die endlich rausfinden, dass ich gar nichts kann?
Weißt du eigentlich, wie du in so Situationen, in denen du gedacht hast, ich kann nichts, auf andere gewirkt hast oder noch wirkst? Hat dir das mal jemand gespiegelt?
Ich glaube, von außen kriegt man das gar nicht so stark mit. Also wenn ich das dann nämlich verbalisiere und auch wirklich mal sage, du, so und so fühle ich mich gerade, dann gucken mich die Leute ganz irritiert an. Also das ist nichts, was man irgendwie von außen so ein bisschen erahnen könnte, es sei denn, man ist wirklich ein extrem guter Beobachter und sieht dann so, ah, okay, die ist gerade ein bisschen geistig abwesend oder sie zittert schon oder irgendwas oder Mensch, warum...
Sie zittert schon, sie schwitzt extrem.
Genau sowas dann, aber vom Prinzip her, dass es Das ist eher so ein interner Vorgang.
Der Witz ist, man hört ja auch nichts, ne? Ich habe ja hier häufiger Interviewpartner, wenn die aufgeregt sind, hörst du es ja. Vor allen Dingen bei Frauen, dann zittert ja immer so die Stimme so ein bisschen, das vibriert. Bei dir hört man nichts.
Ach, das ist doch schön.
Also du bist doch gar nicht aufgeregt, oder?
Doch, ich bin total aufgeregt.
Ernsthaft?
Ja, ich bin aufgeregt. Aber ich weiß auch, und das habe ich mittlerweile gelernt, dass das okay ist und dass das vielen so geht, dass das absolut kein Einzelfall ist. Und ich nehme dann in dem Moment das Gefühl auch wirklich an. Also ich sage mir dann, hey, okay, du bist aufgeregt, du bist gerade ein bisschen nervös und du bist vielleicht auch ängstlich. Aber darfst du auch sein und weiter geht's.
Hast du eigentlich eine Idee, woher das kommt, dass du dich immer schlechter einschätzt, als du in Wirklichkeit bist?
Oh, ich habe mir da schon so die Rübe drüber zerbrochen.
Hast du mal mit deinen Eltern geredet? Hast du mal gesagt, was habt ihr mir erzählt, als ich ein Kind war? Ihr seid schuld. Es sind ja immer gern die Eltern, die Schuld haben.
Ich sag nicht so gerne schuld, weil es trifft zum Teil sicherlich zu. Natürlich bekommt man vieles von seinen Eltern mit. Aber ich sag mal so, Eltern machen das ja auch nicht bewusst. Es ist ja, jeder hat so sein Päckchen und man gibt das weiter, was man auch selber gelernt hat. Das ist ja auch normal. Und dementsprechend gebe ich da nicht meinen Eltern die Schuld dran, sondern ich reflektiere das für mich und sage, okay, da und daran könnte es liegen. Die sind auch eher so Zweifler oder so oder sehr vorsichtig. Und dementsprechend,
ja. Also es ist quasi geerbt, das Zweifeln?
Ja, in dem Fall absolut. Also ich denke, es ist auch viel Prägung. Man kriegt das ja auch mit, wie sich die eigenen Eltern verhalten. Man spiegelt deren Verhalten. Das ist ja, was man jeden Tag vorgelebt bekommt. Das adaptiert man ja.
Okay, also dann wissen wir jetzt ja wenigstens, wo es herkommt. Bist ja in guter Gesellschaft. Jetzt machst du ja viel bei Insta. Ich meine, du hast einen eigenen Blog, aber du bist ja auch bei Insta unterwegs. Das ist ja nun auch eine Blase, da weiß man ja auch nicht so recht, was ist echt, was ist fake. Dann gibt es da ganz viele Leute, die sich total über Wert verkaufen. Dann bist du dazwischen, die eher dazu neigt, an sich selber zu zweifeln. Meinst du nicht, dass das vielleicht das falsche Umfeld für einen Zweifler ist, gerade bei Insta zu arbeiten?
Ich sage mal so, es ist ein zweischneidiges Schwert. Das Ganze hat natürlich immer zwei Gesichter. Das eine ist natürlich, dass man sich vergleicht. Ich glaube, das geht auch irgendwie jedem so, ne? Wenn ich nur Accounts folge, wo irgendwie das perfekte Leben dargestellt wird, dann ist das einfach nicht zielführend. Auch wenn ich solche Bilder gerne gesehen habe, ich bin mittlerweile vielen Accounts entfolgt, wo ich gemerkt habe, okay, das tut mir nicht gut. Aber das Zweite, was ich für mich sagen kann, ist wiederum, also ohne Instagram hätte ich auch ganz, ganz viele interessante Menschen und viele Gleichgesinnte gar nicht erst kennengelernt, weil es gibt auch eine Menge tolle Accounts da draußen, wo Menschen wirklich sagen, boah, ich fühle mich gerade so und so, aber hey Leute, das ist normal, macht euch keinen Kopf, ihr seid nicht alleine. Und davon gibt es eben auch ganz viele und das ist dann sehr ermutigend, wenn man merkt, Mensch, man ist nicht das einzige einsame Alien auf diesem Planeten.
Hat dir das geholfen, deine Selbstzweifel besser in den Griff zu kriegen, dass du das auf Insta teilst mit Leuten und auch mit den auch versuchst, denen Mut zu machen?
Ja, kann man schon sagen. Also nicht nur durch Insta, auch durch meinen Blog oder auch durch meinen Newsletter, den ich schreibe regelmäßig. Also ich habe da ganz viele Kanäle, auf denen ich aktiv bin, aber das habe ich durchaus gemerkt. Also ich habe wirklich festgestellt für mich, als ich den Mund aufgemacht habe, als ich angefangen, den Mund aufzumachen, es muss auch gar nicht das Internet sein. Ne? Es hilft ja schon, wenn man sagt, man öffnet sich überhaupt mal jemandem. Das alleine bringt schon ganz, ganz viel, um zu merken, Mensch, guck mal, ich bin nicht alleine hier. Es geht ganz vielen so und es ist total normal und in Ordnung.
Wann hast du nur eigentlich gemerkt, das geht so nicht weiter? Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen. Ich tippe mal, es hatte mit Mathe und dem Abi zu tun. So geht's nicht.
Genau, das war so der Tiefpunkt. Also da habe ich dann auch gemerkt, also so kannst du dein Leben garantiert nicht weiter verbringen. Wenn man dann so 18, 19 ist und man stellt fest, also das hat ja schon mal überhaupt nicht funktioniert, dann fragt man sich natürlich, was macht man in der Zukunft? Ich habe dann auch zeitgleich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Tatsächlich, so lange kennen wir uns schon. Und der hat mir eben auch geholfen, mich da mehr zu öffnen. Und bei dem habe ich auch gemerkt, okay, den interessiert das wirklich, was ich gerade mache, was ich gerade denke und wie es mir geht. Und der verurteilt mich auch nicht für das, was mir gerade durch den Kopf geht. Und das ist sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll.
Haben deine Eltern eigentlich gar nichts gesagt, als du gesagt hast, ich gehe nicht mehr zur Schule und mein Mathelehrer macht mir Angst?
Die waren sehr verständnisvoll. Also ich muss zu ihrer Verteidigung sagen, ich habe damals kaum gesprochen. Also ich habe das alles mit mir selber abgemacht. Von daher war das für die auch schon erstmal ein Schocker. Das konnten die nicht ahnen, weil ich es ihnen nicht gesagt habe. Aber die waren sehr, sehr verständnisvoll und das muss ich ihnen auch wirklich hoch anrechnen. Die haben mich immer machen lassen und immer sehr viel Rücksicht auf mich genommen.
Bist du eigentlich auch zum Psychologen gegangen deswegen?
Ja, bin ich erstmal. Ich habe es versucht.
Okay, hat nicht geklappt oder was?
Ich hätte es vielleicht weiterverfolgen können, aber ich war nicht so ganz einverstanden mit der Vorgehensweise, mir einfach ein Antidepressivum zu verschreiben, damit ich morgens aus dem Bett komme. Ich wollte das eigentlich lieber durchsprechen. Also ich wollte wirklich die Ursachen finden, ich wollte was verändern, ich wollte was an meiner Denkweise verändern und ich wollte nicht einfach nur ein Medikament auf mein Problem schmeißen. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, das kann jeder anders handhaben, aber ich wollte da einfach wirklich langfristig was an meinem eigenen Empfinden ändern.
Und wie hast du das dann gemacht, wenn du es nicht immer am Psychologen gemacht hast?
Es hat sicherlich jetzt dadurch länger gedauert, dass ich das alleine versucht habe, weil ich denke schon, dass es sehr, sehr hilfreich und wichtig ist, einen guten Therapeuten zu finden und solche Sachen aufzuarbeiten. Das ist sehr wertvoll. Ich habe es tatsächlich mit meinem Mann zusammen gemacht, durch ganz, ganz viele lange Gespräche, durch ganz viele Bücher und natürlich auch durch so Sachen wie zum Beispiel ein Erfolgstagebuch zu führen. Das ist eine total wichtige Sache, dass man lernt, seine eigenen Erfolge sich zu notieren und in dem Moment, wo man so einen Tiefpunkt hat, dann auch zu sagen, hey, ich gucke mir das jetzt an und ich versuche hier mal meinen Fokus zu verschieben.
So wie du klingst, generell geht's dir besser, oder?
Definitiv. Ich sag's mal so, das Ziel im Leben ist ja nicht, irgendwie komplett angstfrei zu werden oder nie wieder Selbstzweifel zu haben. Das halte ich für unrealistisch. Aber das Ziel sollte sein, sich selber anzunehmen und nicht gegen sich selber zu arbeiten und immer mit sich selber quasi im Krieg zu sein.
Melina Reuer ist Bloggerin bei Insta, macht da Leuten Mut, die auch ein Problem mit dem Selbstwertgefühl haben, so wie sie halt auch. Und sie hat auch schon ein Sachbuch zum Thema veröffentlicht. Also eigentlich müsste sie super stolz auf sich und ihre Leistung sein. Das Gegenteil ist aber der Fall. Melina zweifelt schon ihr Leben lang an sich selbst, denkt, sie kann nichts. Das denkt sie immer noch häufig, aber ihr habt es gehört, sie hat es besser im Griff.
Deutschlandfunk Nova.
Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, wieso so viele musikalische Graupen bei DSDS landen, um sich dann von Obergraupe Dieter Bohlen fertig machen zu lassen? Wieso die immer so überrascht sind, wenn ihnen dann da gesagt wird, du kannst nichts, vor allem keine Töne treffen? Weil wir Menschen uns gerne mit Menschen umgeben, die uns wohlgesonnen sind. Papa und Mama, die halten sich halt meistens nicht die Ohren zu, wenn Sohnemann oder Tochter denken, sie wären die nächsten Pop-Superstars und fröhlich vor sich hintrillern. Und so klaffen dann irgendwann Selbst- und Außenwahrnehmung bei dem einen oder anderen so weit auseinander, ja. Geht halt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wer bin ich? Verfehlte Selbsteinschätzung. Und darüber habe ich gesprochen mit Psychotherapeutin Monika Hüsken. Ich habe sie gefragt, woran erkenne ich denn, dass ich ein Problem mit meiner Selbsteinschätzung habe? Vielleicht sogar das Hochstapler-Syndrom, sprich, ich denke, ich kann gar nichts.
Das erkenne ich daran, wenn ich meine Erfolge anderen Faktoren zuschreibe. Also wenn ich sage, das habe nicht wirklich ich geleistet, sondern ich habe einfach Glück gehabt oder das ist falsch bewertet worden, das kommt irgendwann raus, dass ich doch nicht so gut bin, wie es den Anschein hat. Dann deutet das darauf hin.
Generell finde ich persönlich das gar nicht so unnormal, wenn man eher ein bisschen tiefer stapelt, als mit seinen Fähigkeiten anzugeben. Aber ab einem gewissen Punkt ist es ja dann nicht mehr normal, beziehungsweise dann bräuchte man Hilfe. Wann setzt denn dieser Punkt ein, dass man merkt, jetzt wird's brenzlig, jetzt bräuchte ich vielleicht mal Hilfe?
Spätestens dann, wenn man sagt, ich stehe mir selber im Weg, zum Beispiel was meinen beruflichen Werdegang angeht oder auch in Beziehungen. Das hat ja durchaus auch Auswirkungen auf Beziehungen, wenn man wenig Selbstwert hat.
Mhm. Und wenn ich jetzt unter diesem geringen Selbstwertgefühl leide und dann zu Ihnen in Behandlung komme, was machen wir dann?
Dann gucken wir, wo das herkommt. Da liegen bewusste und teils unbewusste Selbstannahmen zugrunde. Und da würden wir auf die Suche gehen, welche Selbstannahmen das sind. Und wenn wir sicher sind, welche Selbstannahmen dem zugrunde liegen, würden wir die bearbeiten. Diese Selbstannahmen führen ja zu einer veränderten Wahrnehmung und auch zum veränderten Verhalten, was eben nicht gut ist.
Können Sie mir mal ein konkretes Beispiel für eine Selbstannahme nennen? Weil da kann ich mir nicht so viel drunter vorstellen. Was denke ich von mir zum Beispiel?
Ja, es muss nicht unbedingt sein, dass Sie das denken, sondern dass Sie das vielleicht sogar unbewusst annehmen. Das ist, Selbstannahmen sind oft unbewusst. Und das könnte sein, dass ich irgendwann den Schluss gezogen habe, ich bin nicht so wertvoll wie andere oder ich bin nicht so gut wie andere. Ich bin an sich vielleicht kein guter Mensch oder ich bin nicht leistungsfähig oder ich bin nicht so intelligent wie andere. Solche Selbstannahmen können dem zugrunde liegen.
Woher kommen solche Selbstannahmen?
Das wird schon sehr früh angelegt und das ist nicht etwas, was unsere Eltern uns unbedingt so gesagt haben. Aber Als Kind zieht man Schlüsse aus dem Verhalten und auch natürlich aus dem Gesagten der nächsten Beziehungspersonen, das sind die Eltern meistens. Und diese Schlüsse, die bleiben eben, wie gesagt, oft unbewusst und die sind dann solche Selbstannahmen.
Wenn ich jetzt bei Ihnen in der Therapie war und wir an den Selbstannahmen gearbeitet haben, sind die dann weg? Denke ich dann plötzlich was anderes von mir oder nehme ich was anderes von mir an oder?
Im besten Falle schon, ja. Zunächst geht es mal darum, dass wir die erstmal bewusst machen. Dass man erstmal versteht, was einen so dazu leitet, zum Beispiel so viel zu leisten und so trotzdem so wenig von sich zu halten. Wenn man das mal verstanden hat, dann kann man ganz gut damit arbeiten und letztlich kann und sollte dabei herauskommen, dass es vielleicht wirklich nicht stimmt, dass ich kein wertvoller Mensch bin oder dass ich nicht leistungsfähig bin oder dass ich weniger tauge als andere.
Wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust, in eine Behandlung zu gehen, ich möchte keine Psychotherapie machen, kann ich das auch alleine irgendwie in den Griff kriegen?
Also es kommt auf die Ausprägung an. Es gibt ja eine ganze Bandbreite von wenig Beeinträchtigung hin bis zu einer psychischen Erkrankung sogar. Und wenn Sie jetzt wenig Beeinträchtigung haben und das nicht so tief verwurzelt ist und Sie das auch bewusst haben, dann kann man sicher auch selber daran arbeiten.
Wie wichtig?
Besser ist es immer mit einem Gegenüber, weil eben doch einiges und oder vieles unbewusst ist.
Gibt es eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer, die unter diesen Selbstannahmen leiden? Ich habe nämlich das Gefühl, dass das eher so ein Frauending ist. Frauen lieber gerne tief stapeln und Männer eher einen auf dicke Hose machen und sagen, ey, ich habe alles drauf.
Ja, also bei dem Hochstapler-Syndrom geht es eigentlich weniger darum, wie andere die Klienten erleben, sondern wie die sich selber erleben. Und da gibt es tatsächlich wenig Unterschiede in der Häufigkeit Männer zu Frauen. Also man hat das zunächst erstmal bei Frauen, bei Akademikerinnen gesehen und untersucht und festgestellt in einer großen Untersuchung. Es hat dann weitere Studien gegeben und es hat sich gezeigt, Männer sind genauso betroffen. Das heißt nicht, dass sich das in der Außenwirkung genauso zeigt wie bei Frauen, aber es geht ja um das innere Erleben.
Psychotherapeutin Monika Hüsken hatte Tipps für euch, was ihr machen könnt, wenn ihr euch selber fehleinschätzt. Und das in krankhaftem Maße. Gegen ein bisschen unter- oder überschätzen spricht natürlich nichts, sollte aber alles im Rahmen bleiben.
Deutschlandfunk Nova.
Ob wir uns unter- oder überschätzen, das Bild von uns selbst und Realität, die passen oft nicht so richtig zusammen. Warum ist das so? Darüber habe ich mit Dr. Katrin Rentsch gesprochen. Sie ist Persönlichkeitspsychologin an der Uni Bamberg. Ich habe sie gefragt, leiden wir eigentlich mehr an Selbst oder an Selbstüber oder an Selbstunterschätzung? So ist richtig.
Also im Schnitt zeigen die Studien, dass wir leicht dazu tendieren, uns zu überschätzen, also uns zum Beispiel als intelligenter einschätzen, als wir tatsächlich sind.
Das wundert mich total. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir eigentlich im Gro uns mehr unterschätzen. Woran liegt das, dass die Menschen sich mehr überschätzen?
Das sind nur durchschnittliche Werte. Das heißt, es gibt auch durchaus Menschen, die sich unterschätzen, andere, die sich überschätzen und andere, die sich einfach akkurat einschätzen. Aber zu der Frage, warum es diese leichte Tendenz gibt, sich zu überschätzen, man geht davon aus, dass wir alle so ein bisschen nach einem möglichst positiven Selbstbild streben und deswegen auch eher für Rückmeldungen, Feedback empfänglich sind, die halt unserem Selbstbild schmeicheln und wir auch versuchen, keine negativen Vergleiche mit anderen Personen anzustellen. Das heißt, auch diese derartigen negativen Rückmeldungen tendenziell vermeiden und sich dadurch auch unser Bild steigert und wir uns deswegen tendenziell überschätzen.
Ah, wir holen uns also so viel positives Feedback zu uns selbst ein, dass wir es am Ende selber glauben. Habe ich richtig verstanden,
genau.
Oder? Gut, also das Umfeld scheint essentiell zu sein für die Selbsteinschätzung. Habe ich auch richtig verstanden, oder?
Ja.
Und inwiefern kann das Umfeld das beeinflussen?
Es gibt verschiedenste Faktoren, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel Komplimente machen, aber auch sich einfach nur in einem Umfeld bewegen, das einem selbst schmeichelt. Also zum Beispiel in einem Umfeld bewegen, das selbst sehr, sehr positiv sich durch Erfolg und Ähnliches auszeichnet. Mhm. Da gibt es ein Konzept, das heißt Basking in Reflected Glory, also sich im Glanz der anderen zeigen und dass das dann auch auf einen selbst zurückfällt. Das sind so Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Jetzt haben wir es ja schon gehabt, dass Einschätzung, Selbsteinschätzung auch was mit der Bewertung von anderen Leuten zu tun hat. Warum brauchen wir das überhaupt als Menschen, die konkrete Einschätzung, was jemand kann oder was er nicht kann? Warum lassen wir es nicht einfach?
Es ist ja wichtig für uns, uns ja auch einerseits möglichst akkurat wahrzunehmen, weil es uns hilft, unsere zukünftigen Aktivitäten vernünftig auszuführen, Zukunft zu planen, Kontrolle über das zu haben, was wir alltäglich durchlaufen, was wir alltäglich machen. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, sich möglichst positiv einzuschätzen, weil es einem hilft, dann auch Dinge anzugehen, nicht zu verzagen, sich selbst irgendwie in seinem Stübchen zurückzuziehen, sondern auch Dinge aktiv anzugehen.
Ich meine aber auch, was jetzt nicht nur, was ich von mir selber denke, sondern auch, was ich über andere denke. Warum muss ich das einschätzen?
Also auch da würde ich sagen, zweierlei. Erstens ist es natürlich sehr wichtig, andere bestmöglich einzuschätzen, um zu erkennen, sollte ich mich vor der Person in Zukunft besser in Acht nehmen oder kann ich mit der Person auch zukünftig was zusammen machen? Und andererseits auch, wenn ich eine andere Person einschätze, geht das ja auch in einer gewissen Weise wieder auf mich zurück. Wenn ich erkenne, die andere Person hat einen ganz tollen Job, ich aber nicht, dann ist das ja auch ein Bild dessen, wie es mir geht und kann mich darum indirekt auch wieder einschätzen und mich, in der sozialen Hierarchie entsprechend einordnen.
Okay. Womit lebt es sich denn auf Dauer besser? Mit Selbstüber- oder Selbstunterschätzung?
Das ist eine tricky Frage.
Ja.
Also es gibt eine Meta-Analyse, kürzlich hat sich diese Frage näher gewidmet und die konnte zeigen, dass gerade so im intrapsychischen Bereich es doch recht vorteilhaft ist, sich leicht zu überschätzen. Also es geht damit einher, dass man gesünder ist, über ein höheres Wohlbefinden verfügt. Oder auch meine Arbeitsgruppe hier in Bamberg konnte jetzt kürzlich anhand einer repräsentativen Studie zeigen, dass umgekehrt die Unterschätzung von akademischen Fähigkeiten, gerade so im Schulkontext, damit einhergeht, dass man später auch schlechtere schulische Leistungen zeigt. Im interpersonellen Bereich, also gerade bei zwischenmenschlichen Beziehungen, da ist das Bild etwas verworrener. Hier scheint es so zu sein, dass gerade bei eher kurzfristigen Beziehungen Selbstüberschätzung positiv ist. Das heißt, wir konnten in einer Speed-Dating-Studie zum Beispiel zeigen, dass Personen, die sich selbst hinsichtlich ihrer physischen Attraktivität überschätzt haben, erfolgreich im Speed-Dating, insbesondere bei kurzfristigen Beziehungen waren. Bei langfristigen Beziehungen flaute dann dieser Effekt aber wieder ab. Mhm. Und es ist auch vom Merkmalsbereich abhängig. Also zum Beispiel im Bereich der Schule, schulische Leistungen, wenn man sich da überschätzt, dann geht es tendenziell damit einher, dass man auch von den anderen Klassenkameradinnen und Kameraden weniger gemocht wird. Aber hinsichtlich physischer Attraktivität zum Beispiel, gerade bei kurzfristigen Beziehungen, da ist es eher vorteilhaft.
Ich würde es ja Arroganz nennen, Selbstüberschätzung, und finde es nicht so sympathisch. Aber das scheint nur meine persönliche Meinung zu sein, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Auch da, es kommt halt drauf an. Ne? Wenn es jetzt so im Schulkontext ist, bei schulischen Leistungen, dann wird es wahrscheinlich damit einhergehen, dass man eher als arrogant wahrgenommen wird. Aber bei so im Mating-Kontext, wenn es um Partnersuche geht, da ist es dann doch erstmal gerade im kurzfristigen Bereich recht vorteilhaft. Ne? Derartige Personen werden dann halt auch als besonders charismatisch wahrgenommen, mit einer entsprechenden Ausstrahlung, wenn sie da relativ selbstbewusst auftreten.
Ich sehe schon, Verkaufe ist wichtig.
Genau.
Dr. Katrin Rentsch, Persönlichkeitspsychologin an der Universität Bamberg, sagt, wir Menschen neigen dazu, uns eher selbst zu überschätzen. Das liegt daran, dass wir uns gern mit Menschen umgeben, die uns freundlich gesinnt sind und uns eher nette Dinge sagen, als uns kritisieren.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bocholt. Eine wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzte Taube hat der Stadt Bocholt einen Ansturm über die sozialen Medien gebracht. Die Stadt hatte in der vergangenen Woche ein Blitzerfoto des Tieres auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Seitdem kann sich die städtische Pressestelle vor Anfragen kaum retten, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Presseagentur am Dienstag sagte. Statt der vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde war das Tier laut der Mitteilung mit 45 Sachen vor den mobilen Radarwagen der Stadt geflattert. Nach Abzug der Toleranz von 3 Stundenkilometern sei die rasende Taube damit noch immer um 12 Stundenkilometer zu schnell gewesen, rechnet die Stadt vor. Fällig sei damit ein Verwarnungsgeld von 25 Euro.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.